Aller Anfang ist schwer. Dietmar hat ja gerade schon etwas dazu gesagt. Wer von euch kann das so unterschreiben? Niemand? Oder okay, schon so ein paar erleben das schon so. Die Frage ist, warum ist das eigentlich so? Warum ist aller Anfang immer schwer? Ich merke das so bei mir auch. Es ist immer wichtig, so den ersten Schritt zu machen. Und wenn man den getan hat, dann ist das ja so, dass es dann so ein bisschen läuft. Und wenn man erstmal mit etwas angefangen hat, dann ist man dann auch irgendwie in so einem Flow drin, in so einem Fluss drin, dass einem das dann vielleicht auch ein bisschen leichter von der Hand geht. Warum ist aller Anfang eigentlich schwer? Weil man noch nicht weiß, was kommt, weil es ungewiss ist, weil die Erfahrung fehlt. Naja, erstmal hat das was mit dem Trägheitsgesetz zu tun. Also jeder, der Auto fährt, weiß ja, also wenn man anfährt, macht man das im ersten Gang. Warum funktioniert das nicht im vierten Gang? Harald, kannst du es kurz erklären, oder?
Ja.
Genau, einleuchtend, oder? Also der Amadeus hat sich heute schon wieder über mich lustig gemacht, weil ich bin dann irgendwie aus dem Sessel so aufgestanden und er sagt, oh, was machst du denn für Geräusche? Also das ist eigentlich nichts anderes. Also wenn Masse in Bewegung gesetzt werden muss, dann braucht man mehr Energie. Also hinterher ist ja, und das ändert sich dann eben auch vom Drehmoment, hinterher braucht man dann mehr Drehzahl, kann man so auch nicht sagen. Wir erklären euch das nachher dann nochmal ganz genau. Aber ihr wisst das ja alles. Also wenn man erstmal so hochkommen muss aus dem Sessel und so, das ist schwer. Und wenn man dann erstmal steht, und dann wird es irgendwie leichter. Das ist so die Trägheit der Masse. Und interessant ist ja, was wir auch erleben, dass diese Trägheit der Masse ja nicht nur etwas ist, wirklich was mit unserem Körper oder mit einer physischen Wirklichkeit zu tun hat, sondern eben auch mit unserer Psyche. Das mit dieser trägen Masse, das hat auch etwas damit zu tun, was in uns dann irgendwie zurückhält. Und das ist dann ganz unterschiedlich auch gelagert bei uns Menschen. Bei dem einen ist das dann eher etwas Phlegmatisches und dass man da sich nicht irgendwie aufraffen kann. Es gibt Leute, die zum Beispiel dann so eine Gemütsschwere in sich spüren und sich nicht aufmachen können. Also da gibt es die unterschiedlichsten Gründe. Aber diese Trägheit im Innern ist im Endeffekt genauso eine Realität wie die Trägheit der Masse, die wir in der, sag mal, dinglichen Welt erleben. Aller Anfang ist schwer, aber so kennen wir es ja auch, und jedem Anfang wohnt ein Zauber in. Der, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns, der uns beseelt und uns hilft zu leben, also ich habe vergessen nachzugucken. Es stimmt ja auch, ist ja auch so ein Glaubenssatz, den wir tätigen können, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Manchmal ist so ein Neuanfang ja auch wirklich etwas, was uns aus dem Sessel herauszieht. Also wo wir dann richtig nochmal energiegeladen das Leben angehen, weil wir merken, jetzt kommt etwas Neues und das hat so ein Zauber inne, oder dem wohnt so ein Zauber inne, und irgendwie, komisch, ist es ja beides. Also manchmal eben so, Anfang ist schwer, aber manchmal eben ist der Anfang auch das, was uns motiviert und was uns nochmal antreibt und was uns vielleicht sogar nochmal ein bisschen schneller laufen lässt. Menschen, die vor einem Neuanfang stehen, müssen sich natürlich immer mit äußeren Gegebenheiten auch auseinandersetzen. Das gehört dazu. Aber immer dort, wo wir vor einem Neuanfang stehen, müssen wir uns auch mit dem auseinandersetzen, was in uns lebt, was an Wirklichkeit in uns ist. Und da sind wir Menschen eben ganz unterschiedlich. Da sind wir Menschen eben auch so, dass wir uns manchmal ja vielleicht selber im Weg stehen. Dass wir eben manchmal, obwohl wir Dinge vielleicht wollen, es nicht können. Oder vielleicht manchmal erleben, dass wir die Dinge, die wir tun sollten, aber nicht wollen und von daher nicht können. Also der Anfang ist auch immer oder hat auch immer etwas damit zu tun, dass der Mensch sich mit sich selber auseinandersetzen muss. Und das ist eben das, was auch zum Schulbeginn gehört. Wer von euch kann sich noch an seinen ersten Schultag, an dem schönsten Tag des Lebens erinnern? Ja, und wer kann sich noch an seine Schulzeit erinnern? Wer erinnert sich noch gerne an seine Schulzeit? Ach, ist ja okay. Also Schule ist ja oft so ein Thema, was irgendwie herausfordernd auch ist für junge Menschen. Schule ist ja oftmals auch einfach so eine Frusterfahrung. Eine Geschichte, aber machen wir erstmal hier die Skärtchen. Ich habe das mal geschenkt bekommen hier im Kiezgarten von jemand. Das ist ganz interessant. Also da kann man sich jeden Tag so ein bisschen Lebensweisheiten zusammenschustern. Also es gibt unterschiedliche Themen, jetzt zum Beispiel Schulbildung und dann gibt es zum Beispiel das Thema Ehe ist und dann ist zum Beispiel das Thema irgendwie Hoffnung ist und dann ist es Kunst ist und Sexualität kommt vor und. Und dann kann man immer dann zum Beispiel unser Schulsystem ist, und kann man jetzt irgendwie gucken, traurigerweise jedem selbst überlassen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Also das kommt ja daher. Also Schulbildung, das ist schon irgendwie so auch etwas, was uns immer wieder herausfordert. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so zwischendurch mal gehört habt. Dann mal, was bildest du dir eigentlich ein? Hast du mal gehört? Ja, das sagt die Ines immer. Guck mich da mal an, wenn du mir... Also, ich guck schief. Also, schon mal gehört? Was bildest du dir eigentlich ein? Man kennt das ja in Beziehungen, man kennt das ja auch so in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Aber das gibt es eben auch in der Schule. Wenn man so überklug daherkommt irgendwie als Fünfklässler und so, sag mal, was bildest du dir eigentlich ein, alles zu wissen? Also setz dich erstmal hin, hör mal zu und dann kannst du. Was bildest du dir eigentlich ein, ist oft eben die Aussage, du bleib mal ruhig. Wir erklären dir jetzt nochmal, wie das Leben funktioniert. Und wenn du das alles begriffen hast, wenn du das alles verinnerlicht hast, dann kannst du auch mitreden. Was bildest du dir eigentlich ein, da einfach mitreden zu wollen, obwohl du das gar nicht studiert hast, worüber wir gerade hier reden? Das ist so eine Haltung und so eine Mentalität, wo wir versuchen dann dem Menschen so seinen Platz zuzuweisen. Die Frage ist aber eigentlich, um die es beim Thema Bildung auch geht, was bildet sich eigentlich in uns ein? Und Bildung ist eben, da kann man ja nur dankbar sein. Und jetzt wäre es mal interessant, dann zu gucken, so bei den Älteren und bei den Jüngeren, wie so da das Verhältnis ist, ob Schule eine gute Erfahrung war. Man kann ja nur dankbar sein, wenn Bildung als etwas sehr Positives wahrgenommen wurde. Aber es ist eben sehr oft auch einfach eine andere Geschichte. Die Frage ist, was bildet sich eigentlich in uns ein, wenn wir Menschen bilden? Was haben wir da eigentlich für eine Vorstellung? Was haben wir eigentlich vor, wenn wir die Kinder in die Schule schicken, wenn wir eben versuchen, Kinder oder Menschen zu bilden? Und da ist es dann auch gut, einfach mal sich nochmal grundsätzlich mit dem zu beschäftigen, was das eigentlich ist, auch mit dem Menschsein, weil Bildung hat etwas damit zu tun, dass ich darüber nachdenke, was meint eigentlich Menschsein? Was bedeutet das eigentlich, als Mensch in dieser Welt zu leben? Und so machen wir mal eine kleine Reise zurück an den Anfang aller Dinge. Die Bibel erzählt uns im ersten Buch Mose davon und da steht Bereshit bara Elohim hashamayim v'haaretz hayeta tohu vabohu. Ihr habt fast nichts verstanden. Nicht schlecht, Pepe. Es ist nicht Englisch, es ist Hebräisch. Und kennst du tohu vabohu? Hast du das schon mal gehört? Nö, aber der Harald, der kennt das, weil als der in deinem Alter war, hat er andauernd gehört, eben das ist ja hier bei dir ein Tohu Wabohu, also ein Irrsal und Wirrsal, ein vollkommenes Durcheinander. Also Bereshit bara Elohim heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde war wüst und leer, Irrsal und Wirrsal, je nachdem, wie man das nennen will. Wichtig an dieser Stelle ist dieser Begriff bara, also der meint eben, den Luther übersetzt hat mit um Gott schuf. Dieser Begriff bara, das ist ein Begriff, der auch nur für das Schaffen Gottes benutzt wird. Und bara ist auch so ein Begriff, da geht es darum, dass etwas zum einen aus dem Nichts, aber auch vollkommen neu geschaffen wird. Also es wird nicht irgendwie geklont, es wird nicht irgendwie nur nachgebildet, sondern bara heißt, hier wird etwas Neues geschaffen. Und das ist etwas, was eben auch zu diesem Schaffensakt, von dem die Bibel am Anfang berichtet, dazugehört. Und wenige Verse später lesen wir, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und wieder geht das Wort im Schaffen hier auf die Wurzel bara zurück. Also das, was am Anfang dann auch beschrieben ist. Und das ist das, was die Bibel als erstes über den Menschen sagt. Der Mensch ist eine Schöpfung Gottes. Und nicht nur irgendwie so ein Ding, wo man dann eine Form gemacht hat und dann kann man da ein bisschen klonen und vielleicht ein bisschen modifizieren, sondern die Bibel benutzt hier sehr bewusst auch diesen Begriff, dass der Mensch und jeder Mensch ein Bara Gottes ist, eine Schöpfung Gottes ist, einmalig. Gibt es nicht ein zweites Mal. Der Mensch ist eben in den späteren Versen, kann man noch ein paar andere Begriffe auch lernen, die in der Bibel für das Schaffen benutzt werden. Das ist aber immer etwas anderes. Die Bibel macht am Anfang schon sehr deutlich, Mensch, du bist eine Schöpfung Gottes. Und etwas Einmaliges, eben nicht so ein geklontes Etwas, nicht so eine Stangenware, nicht so ein Massenprodukt. Es gibt nicht den Menschen. Man kann nicht alle irgendwie über einen Kamm scheren, weil wir sind ja alle, sondern jeder ist eine Schöpfung Gottes aus dem Nichts heraus, vollkommen einmalig. Das ist das, was die Bibel uns an dieser Stelle dann erstmal mitteilen möchte. Und wer das so ein bisschen dann verinnerlicht und sich zu Gemüte führt, der wird entdecken, dass da schon eine, ich sag mal, unglaublich große und tiefe Aussage ist über den Menschen. Und dann nur noch mal, ich habe es vor kurzem schon mal erwähnt, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf ihn als? Sehr gut, ihr habt alle Luther auswendig gelernt, aber vom Hebräischen keine Ahnung. Warum Luther das so gemacht hat, müssen wir mal gucken. Luther hat übersetzt, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf ihn als Mann und Weib. So weit, so gut. Mann und Frau, je nachdem, was man möchte. Allen schlechten Machos ins Stammbuch geschrieben, im Hebräischen steht hier, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf ihn weiblich und männlich. Warum hat Luther wohl den Mann nach vorne geholt?
Zeitgeist.
Schlechtes Verständnis von dem, was Mann oder was Frau sein ist. Ist schon interessant, man muss diese Nuancen auch wahrnehmen. In der Bibel wird das Weibliche zuerst genannt und dann kommt das Männliche. Hier geht es natürlich nicht um eine Hierarchie, aber es könnte sein, dass Luther das umgedreht hat, weil da so ein hierarchisches Denken auch vorhanden war. Wichtig ist an dieser Stelle, dass sich auch immer, und ich empfehle euch da mal ruhig einen Tag lang mit zu beschäftigen und das durchzumeditieren, das immer wieder vor Augen zu haben, stellt euch einen Spiegel meinetwegen dahin oder stellt euch vor einem Spiegel oder macht von euch ein Foto oder was auch immer und guckt euch das an und lest diese Verse. Ich bin eine einmalige Schöpfung Gottes. Ich bin nicht irgendwie Mensch wie alle anderen Menschen auch. Ich bin eine einmalige Schöpfung Gottes. Das ist großartig, was hier über den Menschen gesagt wird. Und dann fangen wir an und bilden den Menschen nach unseren Vorstellungen. nach unserem Bild, was wir vom Menschen haben. Das haben wir alle erlebt, genossen und vielleicht manchmal auch darunter gelitten, dass eben dann genau das kommt, dass wir dann hören, nee, so macht man das nicht. So ist man nicht. So lebt man nicht. Und dann wird immer menschlicher Maßstab an den einzelnen Menschen, an die einzelne Schöpfung Gottes gelegt und es wird nur nachgeprüft, bist du auch so, wie alle anderen sind? Und wenn nicht, was bildest du dir eigentlich ein, wer du bist? Das ist ja das, was damit dann oft auch verbunden ist. Und also der Amadeus ist ja heute da, ihr könnt ihn nachher gerne fragen und er kann euch die ganzen Leidensgeschichten dann auch erzählen, wo er unter mir gelitten hat. Weil ich natürlich das auch in mir habe, dass ich sage, so hat man zu sein oder und so weiter und so weiter. Bildung hat bei uns, egal ob es jetzt schulische Bildung ist oder ob wir dann unsere Kinder erziehen, eben oft etwas damit zu tun, dass wir gucken, inwieweit wir in ein System hineinpassen. Ich kann jetzt über die Schulbildung in der DDR nicht so viel sagen. Und die aufgezeigt haben, haben ja viele von ihre Schulbildung in der DDR auch erlebt. Ich kann euch nur sagen, wie es bei uns im Westen war. Es wurde halt einfach... Bitte? War alles schön, oder? Na, Pepe, das machen wir später nochmal. Nee, nicht nur. Na, also die Frage war immer, was muss man lernen und muss man wissen, dass man hinterher in dem System funktionieren kann? Ich glaube, Alan Greenspan war das, der ja eben, ich habe es bestimmt hier schon mal erzählt, der immer gesagt hat, die amerikanische Bildung ist weltweit eigentlich führend, weil sie am schnellsten auf die Ansprüche und Erwartungen der Industrie mit ihrem Bildungssystem reagieren können. Super. Also wenn du dann Leute brauchst, die einen starken rechten Arm haben, dann wird in der Bildung halt darauf Wert gelegt, dass der rechte Arm stark ist, wenn du dann irgendwas brauchst, wo der linke. Und wir bilden den Menschen nach einer Vorstellung, nach einem Bild, was wir von ihm haben. Und ich glaube, dass aller Anfang oftmals so schwer ist, hat da etwas mit zu tun, dass wir irgendwie dann in diese Spannung hineinkommen, die uns zurückhält, die dann etwas verhindert. Weil Bildung nach der Bibel meint eben nicht, ich habe ein Bild von dem, wie der Mensch zu sein hat, sondern Gott hat ein Bild vom Menschen. Und zwar ist das Bild des Menschen von Gott her gespiegelt und nicht von dem, was ich für Vorstellungen habe. Und das ist eine einmalige Geschichte. Das ist ein Mensch, der noch nie so da war, den es so noch nie gegeben hat. Und die Frage ist, ob wir mit dem, was wir unter Bildung verstehen, auch das berücksichtigen. Natürlich, ich weiß, das ist eine Herausforderung. Ich weiß, das ist an vielen Stellen auch schwierig. Aber eine Bildung, die das nicht berücksichtigt und die das nicht im Blick hat, die führt dazu, dass Menschen am Ende sich anpassen an ein System, aber sich nicht entfalten mit dem, was in ihnen steckt. Weil das ist doch das Spannende an dieser Geschichte. Der neue Mensch, Darwin, also seid vorsichtig, was ihr da macht. Den gab es noch nie. Da geht es nicht um eure Vorstellung, sondern da kann man sich daneben setzen und einfach mal schauen, man darf auch was weitergeben. Also, aber das eigentlich Spannende ist doch mal, da sich hinzusetzen und zu schauen, was macht er aus dem Leben? Was versteht er darunter? Und wisst ihr, woher ich das weiß? Ja, zum einen, weil ich so erlebt habe, aber weil Gott genau so ist. Wenn ihr euch den Schöpfungsbericht dann anschaut, dann kommt ihr an die Stelle, wo, gibt ja zwei Schöpfungsberichte, dann kommt ihr an die Stelle, wo dann beschrieben wird, wie Gott dann alles schafft, was hier auf Erden ist. Und dann lesen wir, und Gott, der Herr, machte aus der Erde all die Tiere auf dem Felde und all die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er ihnen sage, Das ist ein Hund, das ist eine Katze. Damit gehst du so um, das lässt du da sein. Hier, ich habe es dir auch aufgeschrieben, damit du nach meinem Bildungsplan weißt, wie das funktioniert. Guck dir das genau an, so lesen viele Menschen ja die Bibel. Guck dir das genau an und dann weißt du, wie du damit umzugehen hast. Das wäre, ich weiß nicht, ob es schön wäre. Aber was wir hier lesen ist, und er brachte sie dem Menschen, dass er sehe, also dass Gott sehe, wie er sie nennte, denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Was traut Gott? Weil hier geht es ja nicht nur um die Zusammensetzung von irgendwelchen Buchstaben, sondern der Name ist auch immer eine Beschreibung des Wesens. Name drückt sich auch immer in der Wirklichkeit des Menschen aus. Was traut Gott eigentlich hier dem Menschen an dieser Stelle zu, indem er sagt, pass auf, jetzt hast du hier nicht das Handbuch, so tickt die Welt und so weiter und so weiter, sondern er setzt sich hin und sagt, ich gucke mir das jetzt mal an, wie der Mensch die Tiere nennt, wie er die Schöpfung dann bezeichnet, was er darunter versteht. Großartig. Er wird höchstwahrscheinlich keinen großen Stress damit gehabt haben, weil er ja wusste, Mensch, weiblich und männlich, ist, also damals noch vereint, ist ja ein Abbild von mir. Darin spiegelt sich ja etwas von mir wider, darin glänzt ja meine Herrlichkeit auf. Und weil das so ist, kann der Mensch in seiner Einmaligkeit auch mit dieser Schöpfung umgehen und ich schau mal, wie er das macht. Ich weiß nicht, wie es euch bei dem Thema geht, aber ich denke mir, wenn wir so mit Menschen umgehen, natürlich, wir müssen auch Wissen weitergeben und wir müssen auch gucken, in was für einer Welt, ist alles richtig. Aber wenn wir so damit umgehen, dass wir sagen, willkommen neuer Mensch, wir sind mal gespannt, was durch dich jetzt aufleuchtet, auch von der Herrlichkeit Gottes, weil auch du bist ein Ebenbild Gottes, willkommen neuer Mensch. Wir schauen jetzt mal zu, gespannt und gebannt, was du in diese Welt hineinträgst, was du in unsere Welt hineinbringst. Und wisst ihr, Menschen, die so groß werden, die haben auch ein Zutrauen zu dem, was sie denken und zu dem, was sie tun. Sie wissen, dass nicht immer alles richtig ist. Sie wissen auch, dass nicht immer alles funktioniert. Aber sie haben ein Zutrauen und sie haben eine Lust daran, in das Leben anzugehen. Aller Anfang ist schwer, ja, das hat etwas mit diesem Trägheitsgesetz auch zu tun. Aber das eigentlich Schwere, was den Anfang an vielen Stellen verhindert, und wir haben ja von Pepe hier vorhin auch ein bisschen was gehört im Zustand unserer Welt, was auch das verhindert, dass wir uns verändern, dass sich in unserer Wirklichkeit auch etwas verändert, hat genau etwas damit zu tun, dass wir diesen Mut nicht haben, dass wir diese Leidenschaft nicht mehr haben. Und das ist das, was an so einem Tag, wo wir jetzt, wir haben heute keine Schulbeginner hier, Schulanfänger hier, aber was ich mir wünsche für alle Menschen, die an diesem Punkt stehen. Ja, es soll, ja, schönste Tag im Leben, finde ich immer doof, weil dann sind alle anderen, die danach kommen, irgendwie schlechter. Ist auch eine komische Perspektive, aber wir wissen ja, was gemeint ist. Lasst uns das vermitteln in diese Welt hinein, unseren Kindern weitergeben, dass wir gespannt darauf sind, was sie beizutragen haben. Wir dürfen ihnen auch ein bisschen was von dem weitergeben, was wir erkannt haben und. Aber der Mensch ist nicht dazu da, dass ich ihm sage und ich ihm vorschreibe, wie er zu werden hat, damit er am Ende vielleicht in ein System passt, damit am Ende vielleicht ich von meinen Nachbarn sagen kann, ja, meine Kinder, ihr müsst immer, soll ich immer ein Konto auszuholen oder was weiß ich was. Wir sind nicht dazu da, dass unsere Mitmenschen dann am Ende sagen, ja, so macht man das. Wir sind dazu da, dass wir unseren eigenen Fußabdruck auf diesem Erdboden hinterlassen. Und das schafft man nur mit einer großen Lust und mit einem großen Vertrauen, das eigene anzugehen. Und lasst uns das immer wieder neu auch selber wagen. Und lasst uns das aber auch immer wieder neu den Kindern auch weitergeben. Nicht, was bildest du dir ein, sondern wir wünschen uns, dass sich in dir das einbildet, was dir zum Leben hilft und was dir immer wieder neu den Mut schenkt, anzufangen. Amen.